Moin aus Hamburg. Willkommen zum Nettohypertrophie-Podcast, diesmal wieder in der Meets Rapid Science Edition. Ja, Thomas Geider sitzt wieder am anderen Ende des Mikrofons. Und wir werden uns heute in bewährter Manier Studien vor die Brust nehmen, schauen, was wir uns daraus für die Praxis mitnehmen können. Thomas, erstmal wieder herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg wieder vors Mikrofon gefunden hast.
Hallöchen, Arne.
Wie geht es dir gesundheitlich?
Muss man natürlich sehr gut fragen. Kein Corona oder ähnliches. Alles gut. Ich hoffe bei dir auch.
Tatsächlich mittlerweile wieder besser und auch tatsächlich ausnahmsweise mal kein Streifschuss von irgendeiner Erkältung oder ein Infekt von der Kleinen oder so. Ist bei mir schon, wenn das so 3 Tage durchgängig ist, dann werde ich schon misstrauisch. Das ist schon, ich könnte heute morgen einfach mal wieder ins Training gehen, ohne mir Gedanken zu machen, ob das sinnig ist oder nicht.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Vielleicht müssen wir uns mal Daten dazu raussuchen, was Krafttraining und das Immunsystem so miteinander zu tun haben.
Ja, können wir gegebenenfalls mal machen.
Wird vielleicht,
aber noch nicht.
Nee. Nein, wir wollen erstmal gucken, uns den Themen zu widmen, die uns wirklich netto nach vorne bringen.
Ja,
Netterweise oder sehr, sehr coolerweise hast du mich ja informiert, dass es zur letzten Episode quasi Neuigkeiten gibt, also neue Datenlage gibt, neue Studien gibt. Und das macht natürlich extrem Sinn, das quasi nochmal so ein bisschen mit einzubringen in die letzte Episode. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, ich sage jetzt nicht, drückt jetzt auf Pause, ladet euch die letzte Episode runter, aber wenn ihr es nacheinander machen wollt, dann würde ich das jetzt machen. Ansonsten können wir auch so ein bisschen aufgreifen, worum es da ging. Magst du kurz oder so in der Länge, die nötig ist, erzählen, was es Neues gibt?
Ja. Ich versuch mich kurz zu halten. Es sind auch 2 Meta-Analysen, nicht 2 Studien, also nochmal besser. Und Simon hatte ja in der letzten Episode das Thema internaler und externaler Fokus bezüglich Hypertrophie. Und es gibt ja mehr oder weniger 2 Updates zu genau diesem Thema, allerdings auf Kraft bezogen. Wir haben da einmal eine Studie, beziehungsweise Meta-Analyse, die nennt sich Acute and Long-Term Effects of Attentional Focused Strategies on Muscular Strength von Grigic, unser alter Kollege aus dem Jahr 2021. Und wir haben einmal eine Studie, die ist im Prinzip sehr ähnlich, die hat sich aber so mehr mit Kraftausdauer beschäftigt. Also die erste Studie hat sich mit sowas wie Maximalkraftwerten beschäftigt, One Rep Max, isometrische Kraftmessung. Und die zweite Studie hat sich zum Beispiel sowas wie mit so einem maximalen Push-Up-Test beschäftigt oder mit einem AMRAP mit 80% des One Rep Maxes und so weiter. Vielleicht der Vollständigkeit halber, die zweite Meta-Analyse hieß Effects of Attentional Focus on Muscular Endurance. Ja, und auch von Grigic und Mikulic, auch von 2021.
Unglaublich fleißiges Kerlchen, der Mann.
Ja, der ist sehr, sehr fleißig. Ich muss fairerweise sagen, die erste Meta-Analyse, die hatte auch Simon letztes Mal im Petto, hat sie aber nicht vorgestellt, weil wir eigentlich nur über Hypertrophie gesprochen haben und die Zeit ein bisschen knapp war. Auf jeden Fall, in beiden Meta-Analysen ist mehr oder weniger rausgekommen, dass ein externaler Fokus für Kraftleistung, sei es eher in die Richtung One-Rep Max oder eher was in die Richtung AMRAP, also auf mehrere Reps, ein externaler Fokus von Vorteil sein kann. Das ist die ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Da ging es auch um Nuancen und Details, was die Ergebnisse anging. Da würde ich raten, jeder, der sich dafür interessiert, kann dann ja mal selber schnell reinlesen.
Also genau, um nochmal die Hörer abzuholen, die vielleicht die Episode gar nicht gehört haben und jetzt überlegen, so, okay, was intern, external, was ist das? Also das geht einfach darum, wo man sich jetzt entsprechend versucht, drauf zu konzentrieren, während man eine Übung ausführt. Ne? Ob man sich darauf auf das Muskelgefühl konzentriert, eher das Interne, oder darauf konzentriert, etwas Externes zum Beispiel wegzudrücken oder sich in den Boden zu drücken. Ne? Also das wäre extern. Ja. Für die jetzt kurz ein Fragezeichen hatten, okay, worum ging es überhaupt?
Ja, genau. Ich meine, Simon hatte in der letzten Episode das schöne Beispiel, zum Beispiel beim Bankdrücken, internaler Fokus, du squeezest die Brust zusammen, also ein sehr, sehr muskelfokussierter Fokus. Und ein externaler Fokus wäre zum Beispiel, dass du dir vorstellst, die Hantel zur Decke zu werfen oder irgendwie schnell zu bewegen oder ähnliches.
Genau. Und was war eigentlich unser Tenor war am Ende? Welcher?
Bei Simons Studie, die bisher eigentlich relativ einzigartig ist, was Hypertrophie anging, kam raus, dass ein internaler Fokus gut ist für die Armmuskulatur. Ich glaube, es war der Bizeps, wenn ich mich recht erinnere. Und im Unterkörper war es der Quadrizeps, schien es nicht so den Unterschied zu machen, ob du internal oder external fokussiert trainierst. Also Oberkörper gut, internal, Unterkörper, zumindest in dieser einen Studie, relativ egal.
Ja. Ich glaube, wir werden ja dann auch relativ großzügig vom Zeitvolumen dann auch alle unsere Erfahrungen mal wiedergegeben. Also wenn ihr euch mit dem Thema selbst schon beschäftigt habt oder euch das interessiert, dann gönnt euch die Episode auf jeden Fall. Da gehen wir ganz tief, rein in das Thema. Ja. Gut, das mal so kurz ein bisschen zu der letzten Episode. Worum darf es heute gehen?
Heute wird es ein bisschen um Variationen im Training gehen. Und soll ich direkt einsteigen oder?
Steig direkt okay. ein.
Ich habe folgende Studie mitgebracht. Ich fand die sehr interessant, auch aus dem Jahr 2021. Nennt sich Does Performing Different Resistance Exercises for the Same Muscle Group Induce Non-Homogeneous Hypertrophy? Von Costa et al. 2021. Und was dort, also ich fange jetzt einfach an, Arne. Ne?
Hau raus. Wenn ich frage schon dazwischen sonst irgendwas, glaube, dass da gibt es was dazu zu sagen für die Hörer.
Ja, genau. Im Grunde wurde in dieser Studie untersucht, ob es vorteilhaft sein kann, mit Variation im Training zu arbeiten. Und dafür habe ich mal gleich einen kleinen Abriss aus dem Trainingsplan mitgebracht, den die Gruppen durchlaufen sind. Und zwar muss man sich das so vorstellen in der Studie, dass wir eine Gruppe hatten, die Montag, Mittwoch und Freitag quasi immer dieselbe Übung ausgeführt hat. Also ich nehme zum Beispiel mal für die Hamstrings hat die Gruppe, die ohne Variation trainiert hat, dreimal den liegenden Leg Curl ausgeführt. Also Montag, Mittwoch, Freitag immer das gleiche liegender Leg Curl. Die Variationsgruppe hat hingegen Montag den liegenden Leg Curl ausgeführt, am Mittwoch den sitzenden Leg Curl ausgeführt und am Freitag den sitzenden Leg Curl einbeinig. Also drei verschiedene Variationen für eine Muskelgruppe. Und das ging halt so für verschiedene Muskelgruppen. Die Zuhörer können den Trainingsplan leider nicht sehen. Ich habe ihn dir ja geschickt und ich sehe ihn auch. Aber so im Prinzip war das. Vielleicht ein zweites Beispiel. Für die Brust hat die eine Gruppe immer nur Benchpress gemacht, also Bankdrücken, und die andere Gruppe hat Bankdrücken, Inkleinbankdrücken und Decline-Bankdrücken gemacht, also Schrägbank und so weiter. Genau. Und dann einmal zum Studienablauf und Aufbau. Wir hatten 21 junge Männer, die im Schnitt circa 23 Jahre alt waren. Die hatten mindestens eine Trainingserfahrung von 6 Monaten. Davon kann man jetzt halten, was man möchte. Und betrieben aber 4 Monate vor dem Studienbeginn keinen Kraftsport. Also das hat sehr wahrscheinlich was mit der Corona-Lage damals zu tun gehabt, dass das so gehandhabt wurde. Genau, die 21 Leute wurden auf 2 Gruppen eingeteilt. Wie ich gesagt habe, eine hat mit Variation trainiert, die eine hat keine Variation gehabt, beziehungsweise nur eine Übung durchgeführt. Alle Probanden trainierten 3-mal für 9 Wochen, also 3-mal pro Woche für 9 Wochen. Jede Übung wurde in einem 3x8-12 progressiv ausgeführt mit Pausenzeiten von 90 bis 120 Sekunden. Progressiv heißt in dem Fall im Grunde eine Doppelprogression, dass wenn bei einer Übung über 3 Sätze mit einem Gewicht 12 Wiederholungen absolviert wurden, erfolgreich, dass das Gewicht dann gesteigert wurde. Ja, und dann fürs nächste Gewicht wieder, wenn sie 3x12 geschafft haben, wurde das Gewicht wieder gesteigert. Wenn nicht, dann halt nicht für die nächste Einheit. Genau, das dazu. Wie schon gesagt, der einzige Unterschied zwischen den Gruppen lag wirklich in der Übungsauswahl. Hypertrophie wurde per Ultraschall gemessen für Bizeps, Trizeps und an 2 Stellen des Quadrizeps, einmal frontal und einmal seitlich, und das auch an 3 verschiedenen Stellen sozusagen für jeden Muskel. Also einmal proximal, einmal in der Mitte des Muskels und einmal distal. Soll ich das vielleicht noch kurz erklären, wie das genau gemeint ist?
Ja, weil das, ich glaube, da gab es letztes Mal 1, 2 Fragen zu.
Okay,
was man damit darunter versteht,
genau. Genau, wir haben immer proximal, middle und distal. Und proximal heißt im in dem Zusammenhang zum Beispiel, wenn die den Quadrizeps gemessen haben, proximal bedeutet nah zur Hüfte hin sozusagen. Also wir stellen uns den ganzen Quadrizeps jetzt mal vor, proximal nah zur Hüfte hin. Mittel erklärt sich von selbst, also relativ mittig gemessen vom Quadrizeps, und distal heißt körperfern sozusagen. Und das heißt, da wurde der Quadrizeps nah zum Knie hin gemessen. In der Studie gab es auch wirklich genaue Angaben, an welchen Stellen gemessen wurde. Zum Beispiel beim Quadrizeps hat man die ganze Länge genommen und dann bei 30%, 50% und 70% der Länge gemessen. Bei den Armen waren es 50%, 60% und 70% der gesamten Länge. Also genau immer an diesen Stellen. Das macht dann insgesamt 12 Messpunkte, die wir pro Gruppe aufgenommen haben. Und dementsprechend würde ich jetzt schon zu den Ergebnissen kommen, außer du hast irgendwelche Fragezeichen, die jetzt schon geklärt werden sollten.
Nein, aber also genau, das ist halt super interessant, wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin, die jetzt zuhören, sich einfach mal vielleicht das gar nicht so vor Augen haben, dass man natürlich auch genau einen Muskel natürlich an verschiedenen Punkten messen kann und natürlich auch verschieden akzentuiert, haben wir auch im letzten Podcast angesprochen, akzentuiert natürlich auch Spannung verteilen kann, je nachdem, wo man entsprechend Hebel setzt oder entsprechende Gelenke zueinander stellt. Ja. Das ist halt aber auch schon immer etwas, was schon so sehr, 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 sehr fortgeschritten ist. Aber ich glaube, die meisten Zuhörer hören ja diesen Podcast jetzt, um genau diese Nuancen rauszuhören. Ja. Und also ich sehe ja jetzt schon die Ergebnisse. Du hast mir vorher schon mal das zusammengefasst. Hau die Ergebnisse raus, weil ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. Und für mich jetzt aber auch nicht unbedingt zu überraschend, aber erzähl mal.
Ja, also wir hatten die Variationsgruppe, konnte sich nach der Trainingsintervention in 12 von 12 Messpunkten, also in allen Messpunkten, signifikant steigern vom Prä- zum Posttest. Die andere Gruppe, die ohne Variation trainiert hat, konnte sich immerhin in 10 von 12 Messpunkten signifikant steigern. Prozentual gesehen war die Variationsgruppe in 11 von 12 Messpunkten besser. Also die Nicht-Variationsgruppe war in einem Messpunkt besser, und das war im Quadrizeps, und da gab es auch, ich sag mal, nur einen Unterschied von 0,6%, also 8,2 gegen 8,8, aber dazu komme ich gleich nochmal. Genau. Soll ich vielleicht ein, zwei Ergebnisse vorlesen von zwei Proben? Also wir hatten zum Beispiel den Bizeps. Ich lese erstmal die Variationsgruppe vor und dann die Nicht-Variationsgruppe, und ich gehe von proximal über Mittel zu Distal. Okay? Also Bizeps 17,7% gegen 7,5% proximal. In der Mitte 11,2% gegen 7%. Distal 11,3% gegen 9,3%. Quadrizeps nehme ich mal auch einen Punkt lateral, also den lateralen Anteil, der gemessen wurde. Proximal, ich hoffe, die Zuhörer kommen nicht durcheinander, proximal 10,4% gegen 5,1%, in der Mitte 4,8% gegen 2,1% und distal 5,3% gegen 5,2%. Ja, und Arne, du siehst ja die Ergebnisse auch. Ich denke, man kann eigentlich sagen, ja, wenn man sich so als Laie rein die Prozente anguckt, wird man sagen, dass die Variationsgruppe doch schon besser abgeschnitten hat, oder?
Also grundsätzlich ja, überall. Man sieht es halt, dass sie überall besser war, also dass die Ergebnisse besser waren. Und ich finde es, also ich bin natürlich jetzt so jemand, ich gucke natürlich gerade so, okay, warum ist es vielleicht beim Bizeps so signifikant körpernah quasi, ja, mit 17,7 zu 7,5? Ja. Und warum ist es zum Beispiel dann distal beim Trizeps jetzt sozusagen körperfern mit 17,9 zu 11,5 halt da so signifikant, ne? Lässt sich natürlich nicht sofort irgendwie rauskriegen oder aus meiner Sicht, fällt mir jetzt nicht sofort ein. Was mir halt einfällt oder was mir sofort zur Studie jetzt aufgefallen ist, und mein erster Gedanke war halt, okay, es sind ja alles Trainingsanfänger, müssen wir ja wieder sagen. Es ist halt ja das alte Spiel bei solchen Studien. Dadurch, wundert es mich doch, ne, weil ich eben gesagt habe, es wundert mich eigentlich nicht, weil mir kam dann so im Kopf, okay, wie würde ich das machen, wenn ich halt Leute habe, die halt relativ unerfahren im Training sind? Ich würde ihnen wahrscheinlich eher dazu raten, Übungen, ja, aufgrund dessen, dass sie halt diese Bewegungskompetenz und neuronale Effizienz erlernen sollen, wahrscheinlich doch eher 1, 2, 3 Mal im Plan zu haben pro Woche, pro Zeiteinheit. Ja, daher wundert mich das so ein bisschen, dass das so signifikant anders ausgefallen ist. Weißt du, was ich meine? Also da wird man ja denken, okay, ja, dass das so signifikant teilweise ist, wundert mich dann doch schon ein bisschen.
Ja, Arne, ich kann nur schätzen, was du gerade gesagt hast, weil bei mir hat das Internet gehakt.
Okay.
Aber du wunderst dich wahrscheinlich, warum die Ergebnisse dann doch so deutlich für die Variationsgruppe ausgefallen
sind. Ja, genau, weil es halt Trainingsanfänger sind.
Ne? Obwohl also, es Anfänger sind. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, könnte man jetzt drüber spekulieren, ne, dass auch für einen Anfänger eventuell auch eine gewisse Variation schon okay ist und er nicht nur bei einer Übung bleiben muss. Man kann natürlich auch drüber streiten, erstmal eine Übung richtig lernen und dann auf andere Variationen übergehen. Ja, könnte man jetzt Pro und Contra für beide Richtungen quasi.
Ja, aber ich finde es eine interessante Datenlage für diese Gruppe an Menschen halt. Finde ich das super interessant, dass man da jetzt gar nicht so unbedingt, dass das vielleicht gar nicht so signifikant ist, sich da zu sehr drauf zu versteifen, dass man diesen Menschen einfach mehr zutraut wahrscheinlich oder mehr Zutrauen haben darf, einfach weil diese Hypertrophie-Adaption einfach so nachgiebig ist in dem, was man anscheinend tut. Ja, da könnten wir jetzt wieder überlegen, okay, die werden sicherlich nicht jetzt die präzisesten die Ansteuerung der Muskelfasern gehabt haben, weil sie es einfach noch nicht können. Aber trotzdem sind natürlich die Zuwächse enorm halt, ne?
Also finde ich auch. Also ich für meinen Teil hätte auch gesagt, die Ergebnisse für die Variationsgruppe sind schon recht deutlich. Und für mich wäre das schon ein Grund zu sagen, okay, Variation ist relativ gut, zumindest nicht schlecht.
Ja, interessant ist jetzt für mich so natürlich gleich der fortführende Gedanke ist natürlich, okay, was ist jetzt, wenn wir jetzt einen Intermediate oder einen fortgeschrittenen Athleten nehmen, wäre das jetzt quasi wäre das jetzt die Tendenz zu sagen, okay, da ist Variation maximal wichtig.
Ja.
Ne, also das so, was wäre dein erster Impuls?
Also ist natürlich der nächste logische Schritt, den die Studie jetzt erstmal so nicht beantworten kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn du mich fragst, wäre es wahrscheinlich auch für fortgeschrittene Lifter gut. Also mein Bauchgefühl wird das jetzt mal denken, dass das sinnig ist, auch mit Variationen zu trainieren. Gerade um in verschiedene Bereiche oder verschiedene Köpfe zu trainieren.
Es ist ja, also gerade dieses Thema Variation halt, ne? Das ist natürlich etwas, was dann, also wo ich mal so aus meinem Nähkästchen plaudern kann, wenn ich so ein Programming für einen Klienten mache und der ist halt vermeintlich fortgeschritten, ist ja, kann man sich auch mal drüber streiten, dann macht es mir halt auch enorm Spaß. Ja, also mir macht es als Coach enorm Spaß, auch eine enorme Variation reinzubringen, in dem Kontext, dass diese Variation aber auch noch aufeinander abgestimmt ist.
Absolut.
Ja, das ist, was wir ja letztes Mal besprochen haben, dass man nun, wenn man zwei Slots hat in der Woche für einen Beinstrecker, wo das sinnig ist, dass man nur einmal quasi eher wieder körpernah den Fokus legt und einmal sozusagen eher am Kniegelenk den Fokus legt und das dann auch noch so aufeinander abstimmt auf die Trainingseinheit, dass es dann nicht nachteilig ist, wann man ihn dort einprogrammiert und so weiter und so fort. Ja, das, wie gesagt, das macht mir enorm Spaß, ne? Und diese Daten sind da natürlich auch mal so, also die freut mich, das zu sehen, dass das wahrscheinlich auch irgendwo, und wenn es im Promillebereich ist halt, ne, natürlich auch den Menschen noch nach vorne bringt. Und wo ich auch selber sage, wo ich jetzt auch in meinem eigenen Training, ne, also ich arbeite mit Lukas zusammen, da ist das natürlich auch ein sehr, sehr großer Faktor sogar. Also wo das enorm aufeinander abgestimmt ist und wo ich am Anfang auch gesagt habe, wow, okay, alles klar.
Also
jetzt wollen wir es nochmal richtig wissen, ne?
Ich kann dir da nur zustimmen. Das macht auf jeden Fall zum einen Spaß, so einen Trainingsplan zu erstellen. Du kennst es ja wahrscheinlich selber, wenn dir ein neuer Klient irgendwie Bilder seines Gyms schickt und da echt geile Geräte mit dabei sind und Möglichkeiten zu trainieren, dann hast du schon so eine ungefähre Vorstellung im Kopf. Natürlich mit dem Abgleich, was für ihn wichtig ist, also welche Schwächen er hat und so weiter und so weiter. Und natürlich auch der gesamte Kontext mit allen anderen Faktoren, die wichtig sind. Aber es macht dann auch Spaß. Und gerade wenn man dann auch sieht, okay, solche Variationen, wenn so eine Studie zeigt, haben dann auch Sinn, verschiedene Stellen, Bereiche, Köpfe und so weiter zu trainieren, na, dann kann man schon ziemlich viel reinlegen in so einen Trainingsplan. Und ich meine, für jemanden, der so gerne so ein bisschen tüftelt und ausprobiert und macht, ist das sicherlich sehr, sehr amüsant. Also wahrscheinlich für dich genauso wie für mich.
Ja, das sind halt jetzt so Themen, oder wo man jetzt halt so merkt, klar, man, das Podcast-Format bietet jetzt die Möglichkeit, sich da groß drüber auszulassen.
Ja.
Ich werde mal schauen, ob ich, wärst du cool damit, wenn ich deine Stichpunkte quasi in einem PDF zusammenfasse und das quasi irgendwie zur Verfügung stelle?
Ja, kannst du gerne machen. Lies nochmal auf Rechtschreibfehler und so weiter. Okay.
Bevor es raus. Genau. Ich sag jetzt einfach mal, mache ich auch. Ja. Ich bin da aber auch nicht wirklich der.
Das war der Beste.
Wenn ihr da einen Rechtschreibfehler findet.
War jetzt auch nur ein Spaß. Ich klatsch das ja nur so für mich hin als Stichpunkte. Ja.
Also falls ihr es jetzt hört, ich werde das mal einen Link reinsetzen in Drive, Google Drive oder so, dann könnt ihr es euch dazu parallel anschauen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Was auch sinnvoll wäre, weil dann sieht man auf jeden Fall zum einen den Trainingsplan und zum anderen diese super geile Tabelle, die ich selber angefertigt habe. Dann hat man ein besseres Bild über die Ergebnisse und über das gesamte Vorgehen. Soll ich vielleicht kurz mal weitermachen, weil ich war noch gar nicht ganz fertig. Immer noch zum Ergebnisteil. Wichtig für die Statistiker, zwischen den Gruppen gab es keine statistische Signifikanz. Und auch die Effektstärken sind eher klein ausgefallen. Nichtsdestotrotz, die Autoren haben selber in der Studie gesagt, dass es trotzdem sinnvoll sein kann, zwecks Hypertrophie wirklich mit Variationen zu trainieren, um einen Muskel wirklich an verschiedenen Stellen hypertrophieren zu lassen. Wichtig sei aber auch nochmal zu erwähnen, kein Schwarz-Weiß-Denken. In dieser Studie schien es so, als ob Variation durchaus sinnig ist. Wir sehen aber auch, dass die Gruppe, die ohne Variation trainiert hat und nur eine Übung dreimal die Woche durchgekloppt hat, gut hypertrophiert hat. Also auch ohne Variation funktioniert es definitiv.
Da wäre halt genau einfach mal ein Gedanke, der mir jetzt noch kommt. Vielleicht gäbe es ja irgendwann, wenn man das jetzt halt elendig lang weiterführt, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Jahr lang so trainiert, irgendwann wäre die Tendenz, würde sich vielleicht umkehren. Ne, also könnte ja durchaus sein, ne, dass dann sozusagen dieser Effekt der neuronalen Effizienz, Bewegungskompetenz auf einmal enorm Momentum aufnimmt und sich die Zahlen dann in die andere Richtung drehen.
Ja, definitiv. Wie gesagt, die Studie ist ja, ich will jetzt nicht sagen, nur eine Momentaufnahme von einer Woche oder so, aber es sind nur 9 Wochen und wir wissen alle, dass die Trainingskarriere doch etwas länger ist als 9 Wochen. Genau, dann würde ich kurz weitermachen, wie man die Studie einordnen kann. Hier wieder Studien mitgebracht, die nicht genauso sind, selbstverständlich, sondern ähnlich sind. Wir hatten eine Studie von Fonseca, heißt er, glaube ich, et al. 2014. Da hat eine Gruppe Squats gemacht an der Multipresse, die andere Gruppe hat Squats gemacht, Deadlifts, Legpress und Ausfallschritte. Also wir hatten hier einmal wieder eine Gruppe, die nur eine Übung gemacht hat, eine, die Variation gemacht hat. Und hier kam auch raus, dass die Quadrizeps-Hypertrophie insgesamt gesehen sehr, sehr ähnlich zwischen den Gruppen ausgefallen ist. Im Rectus femoris und Vastus medialis allerdings keine Signifikanz für die Gruppe hatte, die nur Squats gemacht hat. Also hier dahingehend auch wieder ein leichter Vorteil für die Gruppe, die mit Variation trainiert hat. Dann hatten wir eine Studie von Brandao et al. 2020. Die hatte ich letztens auch bei meinem Rapid Science, wenn ich mich recht erinnere. Hier gab es 4 verschiedene Gruppen. Eine Gruppe hat nur Bankdrücken gemacht, die andere hat nur so eine Art French Press Skull Crusher gemacht für den Trizeps. Und dann gab es noch 2 Gruppen, die haben beide Übungen gemacht in jeweils unterschiedlicher Reihenfolge. Also eine Gruppe hat erst Bankdrücken gemacht, dann die Trizeps-Isolationsübung und die andere Gruppe hat erst die Trizeps-Isolationsübung gemacht und dann das Bankdrücken. Bei den Ergebnissen kam raus, dass die Gruppe, die nur Bankdrücken gemacht hat, Trizeps wurde untersucht, dass der lange Kopf des Trizeps beim Bankdrücken nicht besonders gut weggekommen ist. Bei der Trizeps-Isolationsübung ist der laterale Kopf nicht so gut weggekommen. Und bei den Gruppen, die in Kombination trainiert haben, dort haben sich quasi die Schwächen ausgeglichen und alles war wunderschön von den Ergebnissen. Die beste Gruppe war die, die zuerst Bankdrücken gemacht hat und dann isoliert Trizeps trainiert hat. Und dann noch eine letzte Studie. von Zabaleta, Korta et al. 2021. Dort hatten wir eine Gruppe, die hat nur Leg Extension gemacht und die andere Gruppe hat nur Squats gemacht an der Multipresse. Für manche ist das sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass es unbedingt an der Multipresse war, weil für manche zählt es nicht. Habe ich so online gelernt. Auf jeden Fall.
War gerade so ein Hype, ne?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Die Leg Extension Gruppe hat signifikant besser abgeschnitten im Rectus Femoris und die Ergebnisse im restlichen Quadrizeps müssten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, recht ähnlich gewesen sein. Gut, wir hatten jetzt hier nur zwei einzelne Übungen, aber ich denke, Squats und Leg Extension sind wahrscheinlich sehr, sehr gängige Übungen, um den Quadrizeps zu trainieren. Und wir würden jetzt aus der Studie eventuell schließen können, dass Squats nicht so optimal sind für den Rectus Femoris und es dementsprechend sinnvoll ist, eine Leg Extension Variation mit drin zu haben, um den Quadrizeps vollumfänglich zu trainieren und auch den Rectus Femoris gut zu erwischen. Gut, dann, was können wir in die Praxis mitnehmen? Ich denke, darüber haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Ich denke, die Studienlage zeigt schon etwas dahin, dass es sinnhaft sein kann, mit Variationen zu trainieren, um halt verschiedene Bereiche und verschiedene Köpfe zu erwischen. Ich habe mir halt noch gedacht, ja, der Spaßfaktor könnte auch hoch sein, wenn mit etwas mehr Variation trainiert wird, als wenn zum Beispiel dreimal die Woche immer nur eine Übung vollführt wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht Leute gibt, die auch super viel Spaß daran haben, immer das Gleiche zu machen. So rein aus dem Bauchgefühl denke ich, dass ein bisschen Variation gut sein kann. Und ich für meinen Teil denke auch immer, es ist immer ein bisschen sinnvoll, den Leuten auch in die Karten zu spielen, wenn sie auch mal Sachen machen, die sie tatsächlich mögen, weil sie dann meiner Erfahrung nach auch ein bisschen mehr Gas geben. Nichtsdestotrotz, man sollte nicht ausblenden, dass auch keine Variation beziehungsweise nur mit einer Übung zu trainieren Hypertrophie bringt und es nicht irgendwie sinnlos ist oder ähnliches.
Ja, also das ist jetzt wieder aus meiner Sicht wieder so eine Sache, was du schon sehr, sehr richtig sagst. Das individuell für sich zu nutzen oder halt auch für einen Klienten oder etc. zu nutzen. Zu gewissen Zeitpunkten beides vielleicht einfach eine bessere Effektgröße hat für den Fortschritt in dem Moment. Was ich damit meine, ist halt, man kann sich jetzt natürlich, wenn man gerade so eine Phase hat, in der man grundsätzlich seine Kapazitäten im Leben halt viel Kapazitäten aufs Bodybuilding investieren kann. Warum auch immer. Es gibt halt extern wenige Stressoren. Du hast vielleicht auch 2, 3, 4 Stunden mehr Zeit in der Woche. Warum auch immer. Dann würde ich wahrscheinlich einen Klienten auch dazu raten, weil er einfach, wie du schon sagst, sehr, sehr große Erfüllung darin findet, sich in diesem, sehr, sehr variablen Training und dieser Variation und vielleicht auch mit dem Gedankengang daran, dass man halt sehr, sehr kosmetisch jetzt trainiert. Also ich mag den Begriff immer. Roman Fritz hat den mal geprägt, glaube ich, dieses kosmetische Training. Ja, also dass man, wie gesagt, sogar typischerweise, wenn er mir gerade einfällt, war so einer der ersten, wo ich das gehört habe, wo er so ganz klar gesagt hat, ich trainiere halt den Teres halt ganz isoliert so. Ne? Also wo du sagst, okay, wo du dich wirklich auf kosmetisches Training konzentrierst und wie wir es vorhin gesagt haben, sogar einzelne Übungen sogar noch mit verschiedenen Akzenten belegst, das ist aus meiner Sicht wirklich dann sinnig und auch nur richtig produktiv, wenn du diese Kapazitäten hast. Weil am Ende des Tages musst du natürlich auch immer da wieder den Kostenpunkt vor Augen rufen. Du musst dich in deinem Trainingsplan natürlich auch erstmal zurechtfinden, da eine gewisse Kompetenz drin haben, eine gewisse Qualität etablieren. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, 18 Übungen hast, ja, die du jetzt auf einmal neu reinnimmst oder da einen Akzent setzt und da vielleicht nochmal ein Polster dazu und hier nochmal ein extra Griff und so eine Kleinigkeiten. Ja. Das macht enorm Spaß, aber du brauchst halt immer 2, 3, 4, manchmal, keine Ahnung, ich habe Übungen gehabt, da habe ich 16 Einheiten gebraucht, wo ich nach der 16. erst gemerkt habe, jetzt habe ich hier nochmal das Polster verschoben oder die Hüfte nach links gedreht und auf einmal, verdammt, jetzt ist der Latt oder jetzt ist, keine Ahnung, ne, der lange Trizepskopf oder whatever. Das sind halt immer so Sachen, die man sich vielleicht vorher immer vor Augen rufen sollte. Für mich, für den Fall, dass die Kapazität da ist und auch diese Motivation, sich damit zu beschäftigen und das auch zu investieren, dann ja, in Zeiten, in denen das halt vielleicht weniger der Fall ist, wo man einfach ganz, ganz viel anderes um die Ohren hat, aber Training natürlich trotzdem stattfindet, weil es einfach zur DNA gehört, ist vielleicht das ganz simple Training gar nicht so verkehrt, weil du dann Kapazitäten schonst. Ne? Das ist so das, was mir als erstes in den Kopf kam, als ich jetzt überlegt habe, okay, was kann man in der Praxis jetzt für Handlungsempfehlungen mitgeben?
Ja, da ich bin absolut bei dir. Ich sag mal, so eine Studie ist jetzt nicht die Legitimation, nur noch tausende von Variationen im Training zu machen. Es ist immer situationsabhängig, wie man sein Training gestaltet und phasenabhängig. Das kann mal so aussehen, in einem Jahr kann es mal so aussehen. Also wie gesagt, nicht pauschal jetzt einfach drauf los und seine 8 Arbeitssitze Rücken mit 8 Übungen verbringen oder so, sondern wirklich für sich gucken, wie kann man es abstimmen oder für seinen Klienten gucken, wie kann man es abstimmen, was macht überhaupt Sinn, überfordert man nicht und so weiter und so weiter.
Also ich meine, ich glaube, du, wenn ich das so, was ich so verfolge, du bist ja aktuell auch eher wahrscheinlich in dem Bereich kosmetisches Training to the max.
Ja.
Oder habe ich das? Ja. Das ist nur mein Eindruck.
Stimmt ja, das? Ich würde das jetzt mal zurückgeben. Ich habe auch den Eindruck bei dir. Aber du hast recht. Das hätte ich auch noch angesprochen und jetzt ist es angesprochen. Also wenn ich schaue, wie sich mein Training in den letzten 3 Jahren, vor allen Dingen 3,5 Jahren verändert hat, da hätte ich bei mir ganz klar gesagt, dass jetzt deutlich mehr Variation mit reingekommen ist. Also wie das zu verstehen ist. Vor 4 Jahren ungefähr sah mein Push-Training ungefähr so aus. 2 Übungen, 4 Sätze, fertig. Jetzt mache ich weiterhin ungefähr 8 Arbeitssätze pro Push-Training. Also wirklich drückende Bewegung. Nur jetzt sind diese 8 Sätze mit 4 Übungen, 2 Sätzen ausgestattet. Ja, also mehr Variation reingebracht. Die Arbeitssätze sind im Grunde gleich geblieben. Aber wie gesagt, deutlich mehr Übungen reingekommen.
Ja, und das ist ja wieder auch jetzt, muss nicht heißen, dass das eine jetzt, wie gesagt, besser oder schlechter ist. Ja. Aber gerade so, wenn man sich halt diese Abfolge halt anguckt, wenn ein Mensch halt oder ein Athlet ein Training eine lange Zeit macht, dann kommt ja dieses typische Thema, also ich nenne es ja immer gerne diese Adaptionswiderstände mit ins Spiel, ne? Dass du für das, was du halt an Reiz setzt, auch wenn er überschwellig ist, halt weniger Adaption erfährst. Einfach, weil der Körper sich natürlich drauf einstellt, ja, und die Adaption halt runterdrosselt, um nicht, ja, diesen riesen Aufwand an Adaption maximal ausführen zu müssen, weil er sich in gewisser Weise darauf vorbereiten kann. Also ein bisschen dilettantisch ausgedrückt, ne? Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was ich bei mir selbst definitiv gemerkt habe und auch bei Klienten über die Jahre entsprechend gemerkt habe, dass diese Adaptionswiderstände, ja, jetzt nicht nur durch Trainingsreiz, sondern auch anderweitig, wenn es um Adaption geht, definitiv ein Faktor ist. Und allein deswegen diese Variation zu bestimmten Zeitpunkten, in denen man merkt, dass man das, was man rauskriegt, für das, was man einsetzt an Zeit, Energie und an Reiz dann, der trotzdem noch hoch ist, aber die Adaption einfach kleiner ausfallen, dass man dann ein bisschen einen Richtungswechsel eingeht oder sich dann entsprechend dieses Wissens bedient. Ja? Ja. Und das ist ja das, was ich meine, dass Hypertrophie halt etwas ist, was so, ja, wie soll ich das sagen, eigentlich so simpel ist und auf so vielen Wegen und durch so viele verschiedene Reizvarianten einfach funktioniert, dass wir uns in diesem Sport einfach überhaupt nicht beschweren dürfen, dass wir hier keine Muße mehr finden oder keine Lust mehr haben oder keine Passion mehr haben. Wenn das mal der Fall sein sollte bei dir im Training, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe irgendwie auch extrem keinen Bock mehr oder irgendwas, dann liegt es aus meiner Sicht meistens nicht am Training, klar, also Variation wird dir wieder mehr Spaß machen, aber vielleicht ist es dann auch etwas, was im Gesamtprozess zu suchen ist. Wie lange machst du das schon? Wo hältst du dich kalorisch auf? Was für Glaubenssätze hast du vielleicht auch? Wie viel Fortschritt du machen müsstest oder nicht machen müsstest? Ja. Das ganz oft etwas, was Trainierende dann so ein bisschen den Spaß einfach an dem Sport nehmen kann. Wo aber auch Variation definitiv etwas sein kann, was da wieder Pfeffer reinbringt. Ne? Ja. Wo man sich dann nicht zu sehr Sorgen machen muss, dass man das nicht dürfte oder nicht sollte, weil es dem Optimum zu weit entfleucht. Ne? Ja. Also ja, interessante Studie wieder. Ne? Wir werden das weiterführen auf alle Fälle. Dazu wieder, wenn ihr Fragen habt, ne, haut sie unter das YouTube-Video oder haut eine DM rüber oder irgendwas. Ja, Thomas, hast du noch irgendwelche Gedanken, die du zu dem Thema unbedingt loswerden möchtest.
Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Ich kann ja eigentlich größtenteils wirklich zustimmen. Ich muss auch wieder sagen, du warst die letzten 30 Sekunden weg bei mir in der Verbindung. Okay. Mein Internet macht's heute nicht ganz so gut. Ich hätte vielleicht noch zur Studie, dann können wir abschließen, eine Limitation beziehungsweise eine Kritik. Ich denke, man darf nicht unterschätzen, dass es relativ wichtig ist, welche Übung die Nicht-Variationsgruppe ausgeführt hat. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Zum Beispiel bei den Leg Curls. Gut, wir haben jetzt keine Hamstring-Hypertrophie-Werte aufgenommen. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse hätten zum Beispiel unterschiedlich aussehen können oder anders ausfallen können, wenn die Nicht-Variationsgruppe eventuell nicht den liegenden Leg Curl gemacht hätte, sondern den sitzenden Leg Curl gemacht hätte. Das hätte schon alles wieder umwerfen können. Wir hatten, glaube ich, vor 2 oder 3 Podcasts, wo es um Training bei langen Muskellängen ging, ja auch die Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, dass sitzende Leg Curls schon besser wegkommen als liegende Leg Curls für die Hamstrings. Und wäre hier zum Beispiel Hamstring-Hypertrophie ermittelt worden, hätte ich mir vorstellen können, dass es da zum Beispiel besser gewesen wäre, dass die Nicht-Variationsgruppe besser den Sitzenden gemacht hätte und vielleicht dadurch näher an bessere Ergebnisse zu der Variationsgruppe aufgeschlossen hätte. Also darf man nicht ganz außer Acht lassen, sollte man im Kopf haben. Wir haben hier jetzt nicht die Ergebnisse dafür. Dafür müsste man ja unzählige Studien machen, wo die Nicht-Variationsgruppe immer eine andere Übung 3-mal die Woche gemacht hat. Aber ich wollte nur sagen, man sollte es im Hinterkopf behalten.
Ja, also genau. Kann ich absolut nur zustimmen. Was ich dann immer gerne noch, und das werden die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt alle schon kennen. Grundsätzlich, wenn ihr jetzt noch nicht, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Jahre trainiert, seid euch immer bewusst, wichtigste Faktoren am Ende des Tages sind, dass ihr eine hohe Bewegungskompetenz habt, dass ihr Muskelfasern zum hohen Grad aktivieren könnt und möglichst viele aktivieren könnt, da wo ihr es wollt. Und diese Fähigkeit auszuprägen, steht natürlich in der Effektgröße dem Ganzen immer übergeordnet da. Bevor man jetzt überlegt, okay, ist das die perfekte Übung? Ist das die Reihenfolge körpernah, körperfern und so weiter und so fort? Das ist alles nicht wichtig, wenn diese Grundfaktoren nicht schon ein hohes Niveau haben. Ja. Und da ist dann quasi immer mein Aufruf dazu. Nutzt eure Handys, checkt eure Form, guckt euch selber beim Training an. Ihr werdet verwundert sein, was ihr seht. Wirklich, immer wieder. Also wenn ich Klienten neu im Coaching habe und die das nie gemacht haben, die sind immer selbst extrem verwundert, also teilweise darüber verwundert, wie unterschiedlich das Ganze aussieht zu dem, wie es sich anfühlt und was sie halt glauben, unter Umständen vielleicht auch, wie fortgeschritten sie schon sind, es aber überhaupt nicht sind. Also die wahrgenommene Bewegungsgeschwindigkeit zum Beispiel ist extrem unterschiedlich bei einer Konzentrik und Exzentrik, als es der Mensch wahrgenommen hat. Und er trainiert ja immer so, weil er in seiner Wahrnehmung ist und er hat es halt nie gesehen und hätte das wahrscheinlich anders gemacht, wenn er das vorher gesehen hätte. Also Leute, ihr habt alle ein Smartphone mit einer Kamera, also 99,999%. Die anderen kaufen sich jetzt eine. Und dann ist das ja ein Game Changer, wie man ja so schön sagt, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Ja, und in erster Linie ins Training gehen und Gas geben, ne? Ich meine, wenn du jedes zweite Beintraining skippst, dann ist es auch egal, ob du den sitzenden oder liegenden Leg Curl machst.
Ja. Das ist dann so der zweite Disclaimer, genau.
Reps in Reserve, ja, sind auch wieder zu gegebenen Zeitpunkten ein sehr, sehr machtvolles Tool, ja. Aber erstmal lernen, was sind 0 Reps in Reserve. Auch das wieder so die Grundpfeiler, was wir schon öfter besprochen haben. Ja, cool. Thomas, das war wieder sehr aufschlussreich, ja, für die Nerds unter uns, die genau diese Daten einmal auslesen wollen und verstehen wollen, warum was wie funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert. Dazu einmal der Aufruf, erzähl den Leuten kurz, ihr habt ja auch einen Newsletter, den sie unbedingt abonnieren sollten, wo sie das können und machen sollten.
Ja, genau. Wir haben Newsletter unter www.thestrengthminds.de. Wir hatten ja letztes Mal schon die Diskussion auf de oder com. Kann man sich für ein Newsletter anmelden. Da schicken wir einmal im Monat 2 Studien raus, die so in die Richtung schriftlich analysiert sind, wie wir es hier mündlich machen. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne beim Newsletter anmelden. Ist kostenfrei. Nur auf die Internetseite gehen, Daten eingeben, E-Mail-Adresse und los geht's.
Findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung natürlich. Ja. Ja. Gut, Thomas, perfekt. Ich würde sagen, wir schließen das hier ab. Hast du noch irgendwelche philosophischen Worte zu dem Thema mitzugeben?
Nee, also so spontan fällt mir nichts ein.
Ja, ist immer lustig.
Eine gewisse Variation, denke ich, ist sinnvoll im Training, wären meine abschließenden Worte.
Habt Spaß im Gym. Reißt die Bude ab, wenn eure Gesundheit euch das hergibt. Gerade dieser Tage wird uns immer wieder bewusst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Kann ich aus meiner Warte aus sagen. Alright, danke fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst. iTunes, Spotify etc. Supportet das Ganze, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und da was mitnehmen konntet. Wir melden uns in der nächsten Episode und sagen ciao, ciao.
Ciao.